Bei Jesus wirst du satt. So habe ich meine Predigt überschrieben. Und darum wird es heute gehen, dass wir einfach von dem, was uns die Bibel sagt, erkennen können, dass wir bei Jesus wirklich satt werden. Und wir lesen uns heute den Abschnitt aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Johannes Kapitel 6, Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias, und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passah nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur einen wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das unter so viele? Jesus sprach: Mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie ihnen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Lass uns noch einmal stille werden zum Gebet. Herr Jesus, du gibst uns hier eine wunderbare Wahrheit. Du zeigst uns auf, wie die Menschen damals wie auch heute ohne dich nicht klarkommen. Wie sie suchen nach Erfüllung, wie sie versuchen, ihren Hunger zu stillen und oft so an den falschen Stellen suchen. Du stehst da, Herr. Du willst uns satt machen, du willst uns Frieden schenken. Du willst uns alles geben, was wir brauchen. Du gibst dich uns selbst. Schenke Gnade, dass wir heute durch diesen Text ermutigt werden, auf dich hingewiesen werden, dass du uns ganz ausfüllst, dass wir in dir zur Ruhe kommen. Amen. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen mal wieder ein sehr schönes Erlebnis. Früher habe ich das öfter mal erleben dürfen, aber es war schön, mal wieder so eine Erinnerung zu haben. Wir durften bei Rahel im Krankenhaus sein, der kleine Elia noch ein paar Tage alt war, und wir durften ihn auch in den Arm nehmen. Zuerst hatte meine Frau das Vorrecht, dann durfte ich es auch auf den Arm nehmen. Und er wurde irgendwie zunehmend unruhig. Er drehte sich so hin und her. Natürlich habe ich dann meine Erfahrungen ausgepackt. Ich weiß ja, wie das geht. Dann erstmal das Kind so ein bisschen schaukeln, an der Wange streicheln. Aber irgendwie wollte er sich damit nicht zufrieden geben. Gibt's aber noch so einen kleinen Trick. Ich habe ihm meinen Finger gegeben, so in den Mund. Es hat funktioniert, tatsächlich. Auch nur 5 Sekunden lang. Da hat er sich enttäuscht von mir abgewendet, hat gesagt: Nee, das brauche ich nicht. Und Es half alles nichts. Er musste zur Mama. Und als sie ihn dann gestillt hatte, hätte das Gesicht sehen sollen. So zufrieden. Ihm war einfach alles egal, was um ihn herum geschah. Er hatte das bekommen, was er brauchte. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, was ist denn da so besonders an dieser Nahrung, an dieser Muttermilch? Es ist doch so viel andere Lebensmittel, die viel köstlicher sind, also die einfach viel mehr Genuss in sich haben, oder? Das Besondere eben an der Muttermilch liegt darin, dass sie exakt auf die Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten ist. Also sie ist zusammengesetzt exakt nach den Bedürfnissen des Kindes. Und das ist ein wunderbares Beispiel für das, was Gott, der Vater, uns in Jesus geben möchte. Wer sich von Jesus nährt, sich von ihm speisen lässt, wird Frieden und Zufriedenheit erlangen, die nichts und niemand sonst geben kann. Jesus ist eben kein Genussmittel, das nur kurzzeitig glücklich macht, wie das eben typisch ist für Genussmittel. Er bringt uns durch den Glauben an das Evangelium nachhaltigen Frieden. Er führt uns zurück zu der Bestimmung, für die wir geschaffen worden sind, nämlich sich versöhnt mit Gott an seinem Reich zu erfreuen. Und Jesus hat das immer wieder den Juden auch klar gemacht, dass das sein Ziel ist. Wir haben es in der letzten Predigt gehört, aus Johannes 5, dass er gesagt hat, die ganze Schrift, sie zeugt von mir, sie weist auf mich hin. Er ist nicht irgendein Retter, nicht irgendein Messias der Juden. Wir wissen, es gab viele, die gekommen sind und nur kurzzeitig Abhilfe schaffen konnten, nur kurzzeitig Frieden herstellen konnten. Er ist auch nicht irgendein Prophet, er ist der Retter der Welt. Sein Opfer am Kreuz bringt ein für allemal gültige Sühnung für den gefallenen Menschen. Aber die Juden, wonach waren sie aus? Nach Genussmitteln. Sie wollten diese Glücksmomente erleben, ihre irdischen Bedürfnisse gestillt haben, die oft nur diesen kurzen Moment innehatten. Wunder sehen, was erleben. In Johannes 6 wird Jesus sehr deutlich, und das Kapitel wird in mehrere Predigten aufgeteilt sein. Es gehört mir persönlich, gehört es zu meinen Lieblingskapiteln. Und Jesus wird dort sehr deutlich in Bezug auf die wahre Speise, auf die es wirklich ankommt. Und Kapitel 6, es ist wohl der Zeitpunkt, wo möglicherweise Zehntausende Jesus nachliefen. Gleichzeitig aber auch der Zeitpunkt, wo ihm wohl die meisten verließen. Es ist der Zeitpunkt, an dem der größte Prophet, so wie Jesus es bezeugt, Johannes der Täufer, hingerichtet wurde. Sein Dienst war beendet, vollbracht. Ja, und Jesus und seine Jünger waren zu der Zeit so beschäftigt. Das haben wir gehört in Markus. Er war so beschäftigt, dass sie noch nicht mal Zeit fanden zu essen. Nicht mal Zeit fanden, sich auszuruhen. Und jetzt kommt noch die Nachricht, dass Johannes der Täufer hingerichtet worden ist. Und Jesus entscheidet sich mit seinen Jüngern an einen öden Ort, an einen einsamen Ort zu gehen, um sich etwas auszuruhen, auch um zu trauern und auch seinen Jüngern etwas Ruhe zu gönnen. Ich habe meine Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Der erste heißt, Jesus weist dich nicht ab, wenn du zu ihm kommst. Der zweite Punkt, Jesus macht dich wirklich satt. Und der dritte Punkt, Jesus Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus weist dich nicht ab, wenn du zu ihm kommst. Also Jesus nimmt seine Jünger, sie steigen in ein Boot und rudern auf die andere Seite des Sees Genezareth, so lesen wir es in Markus 6. Und Ziel war dieser einsame Ort, das waren die heutigen Golanhöhen, die auch noch heute recht einsam sind. Ein abgelegenes, einsames Bergland. Und Jesus hatte sich dafür ausgesprochen, dort mit seinen Jüngern auszuruhen. Das war das ausgesprochene Ziel. Die Menschen aber, die auf der anderen Seite oder auf dieser Seite des Sees waren, die die ganzen Wunder miterlebt hatten, sie folgten zu Fuß. Sie gingen quasi um den See herum und sie müssen sich sehr beeilt haben. Wir lesen in den anderen Evangelien, dass sie sogar Jesus zuvor kam. Und ihnen schlossen sich noch viele Menschen aus der Umgebung an, aus den Dörfern dort. Und das müssen wohl, vorsichtig ausgedrückt, 10.000, mehr als 10.000, möglicherweise 20.000 Menschen gewesen sein, die sich dort dann zusammengeschart hatten, um Jesus zu sehen. Ich denke, es wäre nachvollziehbar gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, so Leute, ich bin hier, meine Jünger, wir sind Menschen mit Begrenzungen, haben auch Bedürfnisse, müssen auch mal essen, auch mal ausruhen. Bitte lasst uns etwas in Ruhe. Wäre doch nachvollziehbar gewesen, oder? Jesus hätte auch als Begründung angeben können, ihr wollt doch eh nur Wunder sehen. Aber Jesus sieht was anderes und das lesen wir in Markus 6, 34. Jesus sieht etwas anderes. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Diese öde Gegend, in der Jesus sich befand und in der sich die Menschen hier befanden, sie spiegelt sehr gut wider, wie es in den Menschen aussah, in den Herzen der Menschen. Öde und leer, einsam. Johannes macht uns darauf aufmerksam, in unserem Text, dass das Fest der Juden nahe war. Und hier kann man das auch so betonen, das ist das Fest der Juden, das Passafest. Es ist für sie so wichtig wie für uns vielleicht das Weihnachten oder Ostern. So ein Höhepunkt im Jahr. Und gefeiert wurde an diesem Fest der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei Ägyptens, aus dieser Unterdrückung. Und auch diese Bewahrung vor dem Todesengel, der in der letzten Plage durch Ägypten ging. Aber was war aus ihrer Rettung geworden? Sie zogen aus mit großer Freude. Sie hatten diese Verheißung ins verheißene Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließt, dort, wo Frieden sein wird. Und was war jetzt daraus geworden? Sie standen, weil sie Gott permanent ungehorsam waren und nicht in seinen Wegen wandelten, jetzt in einer doppelten Sklaverei wiederum. Sie standen einmal unter der Sklaverei des Gesetzes und in der Unterdrückung durch die Römer. Sie waren besiegt, beherrscht, und nicht mehr frei. Jesus sieht diese Not, die ihm noch viel wichtiger ist, als seine Bedürfnisse zu stillen, sich auszuruhen, zu essen. Und wir sehen das immer wieder bei Jesus. Es ist etwas, was mich so immer tief berührt. Da sitzt er in der heißen Sonne, durstig, hungrig. Dann ist da so eine Frau, die von allen abgeschrieben ist, mit der man lieber nichts zu tun haben sollte, vor allen Dingen nicht als Mann. Und er widmet sich ihr, ihrer Seele, ihrem hungrigen Herzen. Die Jünger verstehen ihn nicht und wollen ihm dann Brot, ja, Essen geben und sagen, hier, Meister, iss. Er sagt, ich habe eine andere Speise zu essen. eine Speise, die mir der Vater gibt. Wir sehen, Jesus liebt diese Menschen, die ihn brauchen. Und wir sehen auch in Lukas 9, Vers 11, dass eben Jesus sich sehr viel Zeit nimmt, jetzt diese Volksmenge, dieser Volksmenge zu dienen. Wir lesen in Lukas 9, Vers 11, Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung nötig hatten, die machte er gesund. Was zeigt uns dieser Abschnitt? Jesus weist niemand ab, der sich an ihn wendet. Und wenn er damals, wo er Mensch war, so wie wir, mit den menschlichen Bedürfnissen wie Müdigkeit und Hunger niemanden abwies, wie viel mehr heute, wo er im verklärten Leib zur Rechten des Vaters sitzt und für uns eintritt. Und vielleicht sitzt du heute hier, der du wie damals die Juden das Wort Gottes kennst, aber Jesus nicht als deinen Retter angenommen hast. Innerlich bist du leer, eine Einöde. Du suchst nach Momenten des Glücks, bist darauf aus, etwas zu erleben, das Leben zu genießen. Aber es sind alles immer nur so zeitlich begrenzte Freuden. Du bist Sklave dieses Kreislaufs. Und hier kann ich einfach nur zurufen, komm zu Jesus mit dieser Not, er wird dich nicht abweisen. Er wird dich wie einst das Volk Israel aus der Sklaverei der Sünde herausführen und dir Glück schenken, das ewig bleibt. Oder vielleicht bist du auch jemand, der christlich erzogen ist, der sich seinerzeit auch schon zu Jesus bekehrt hat. Du hast damals, wie auch das Volk Israel, Gott versprochen, ihm mit ungeteiltem Herzen zu dienen. Aber Jesus ist nicht Mittelpunkt deines Lebens. Das irdische weltliche Treiben hat dich mehr und mehr vereinnahmt und bestimmt deinen Tagesablauf. Und wenn es dann still um dich herum wird, dann merkst du, dass es in deinem Herzen leer ist, öde ist. Aber auch da kann ich sagen, wenn du in diesem Missstand demütig zu Jesus kommst, er wird dich nicht abweisen. Aber vielleicht bist du auch jemand, der schon eine längere Zeit von Prüfungen und Anfechtungen heimgesucht wird. Vielleicht gesundheitlich auf dem Zahnfleisch gehst. Das macht dich mutlos und es reibt dich auf. Du willst nicht klagen und doch bist du so ausgelaugt aufgrund deiner Umstände. Und auch hier kann ich sagen, Jesus weist dich nicht ab, auch wenn du 100-mal am Tag zu ihm kommst und ihn um Kraft bittest und um Hilfe bittest. Weil wir lesen, Jesus predigte dann dieser Menge, diesen Menschen vom Reich Gottes und er heilte diejenigen, die Heilung bedurften. Das ging so Hand in Hand. So ist unser Herr. Kommen wir zum zweiten Predigtabschnitt. Jesus macht dich wirklich satt. Das sind die Verse 5 bis 13. Den ganzen Tag, und das ist auch erstaunlich, den ganzen Tag nimmt sich jetzt Jesus Zeit, diese große Volksmenge zu heilen und ihnen geistliche Ausrichtung zu geben. Er erklärt ihnen das Reich Gottes. Er erklärt ihnen, wozu er auf diese Erde gekommen ist. Und es muss den Menschen wohl so ergangen sein wie damals den Emmaus-Jüngern. Jesu Worte, seine Gegenwart, die waren so ergreifend, dass sie vergaßen, dass sie nicht mehr dran dachten, dass sie an einem öden Ort waren. Plötzlich war dieser öde Ort irgendwie gar nicht mehr öde. Warum? Jesus war da. Wie war es bei den Emmaus-Jüngern? Sie sagten, brannte nicht unser Herz? Waren das nicht Worte, die uns erfüllt haben, die uns alles um uns herum vergessen ließen. So war es auch bei diesen Menschen. Dabei müssen wir bedenken, das Abendbrot war zu der Zeit dort in der Gegend die Hauptmahlzeit. Und das wurde Abend. Alle lauschten Jesu, blieben bei ihm. Und nun stellt Jesus Philippus die Frage, woher sollen wir Brot kaufen, das diese essen? Und diese Frage hatte eine doppelte Frage in einer, also eine zweideutige Frage. Zuerst einmal wendet er sich an Philippus. Philippus kam aus der Gegend dort, also er kannte sich dort gut aus. Und er stellt Philippus die Frage, woher sollen wir Brot kaufen, um diese Menschen satt zu machen? Wie wir im weiteren Verlauf dann von Kapitel 6 sehen werden, geht es Jesus nämlich hauptsächlich darum, dass das Volk erkennt, dass er, Jesus, das wahre Brot ist, das vollständig satt macht. Und Jesus ist aber auf der anderen Seite auch kein theoretischer Theologe. Er ist sich der natürlichen Not bewusst und entschließt sich, dieser abzuhelfen. Die Frage an Philippus geht in diese beiden Richtungen. Einmal möchte Jesus, dass diese Menschen hier nicht hungrig, also leiblich hungrig weggehen. Aber er möchte auch von Philippus hören, ob er erkennt, wer das wahre Brot ist. Von wem kommt alles? Die Antwort von Philippus ist sehr nüchtern. Er sagt, selbst wenn wir alles Geld zusammenkratzen würden, ich sage mit eigenen Worten, wir kämen vielleicht auf 200 Tageslöhne, aber es würde noch nicht mal reichen, dass auch nur jeder ein Bissen, weil sie ein Happen erhält, geschweige denn, diese Menschenmenge satt zu machen. Jesus wusste zwar ganz genau, was er tun wollte, aber er wollte auch seinen Jüngern zeigen, dass sie von sich aus in so einer Situation nichts zu bieten haben. Und wir sehen auch bei Andreas, es ist genauso ernüchternd. Er hat ja von Jesus vorher, das lesen wir in Markus, den Auftrag bekommen, schaut euch mal um, was gibt es so an Essen, was die Leute vielleicht mitgebracht haben. Und er sagt, ja, ich habe hier einen kleinen Jungen gefunden, der hat 5 kleine Gerstenbrote, das waren so kleine Kuchen, und 2 eingelegte Fische. So eine kleine Mahlzeit von Menschen der unteren Bevölkerungsschicht. Das war alles. Und er sagt dann auch gleich hinterher, was ist das schon für so eine Menge? Und menschlich richtig beurteilt, Philippus und Andreas haben die Situation richtig erkannt. Interessant ist aber, wie ist ihr Resultat? Das lesen wir hier nicht in Johannes, sondern in den anderen Evangelien. Und da heißt es, Jesus, beende jetzt deine Lektion, entlass die Leute, damit sie in die umliegenden Dörfer gehen und sich Essen kaufen. Könnt ihr euch vorstellen, so vor McDonald's eine Schlange von tausenden Leuten? Zehntausende, die dann plötzlich in die Dörfer strömen, um sich was zu essen zu kaufen. Aber sie waren ratlos. Sie wussten nicht, was man sonst machen sollte. Ja, das war ihr einziger Weg. Wir können hier so wunderbar sehen, wie schnell wir Menschen an unsere Grenzen kommen. Wir können die Bedürfnisse von Menschen, die einen Hunger haben im Herzen, nicht stillen. Das heißt aber, Jesus wusste genau, was er machen wollte. Er wusste es auch schon vorher. Und das ist das Wunderbare. Für Jesus gibt es keine Situation, die ausweglos ist. Sondern gerade die ausweglosen Situationen, das sind die, wo Jesus uns eine besondere Lektion, eine besondere Schule erteilen möchte, die uns Mut macht. Nun hätte Jesus ja Manna vom Himmel fallen lassen können. Das wäre ja vielleicht eine ganz hilfreiche Lektion oder so ein Ansatz gewesen zu dem, was wir in Kapitel 5 und auch später noch in 6 lesen werden. Irgendwo haben die Menschen gerade so eine Erwartung gehabt. So, Manna vom Himmel, das wäre doch was. Aber das Interessante ist, Jesus, er hat etwas Größeres vor. Er will ein noch herrlicheres Wunder wirken. Jesus schickt jetzt seine Kellner los und sagt, sorgt dafür, dass sich die Menschen hier zu Tischgruppen versammeln. Zu 50, zu 100, in so Tischgemeinschaften. Es war Frühling und das war zu der Zeit dort viel Gras, es war noch nicht die Hitze, wo alles dann dürr war. Und das deutet nämlich auch darauf hin, dass das Fest der Juden, wie wir schon gelesen hatten, nahe war. Das Fest der Juden, Passa. Und womöglich will jetzt hier Johannes, warum er das hier erwähnt, darauf hinweisen, dass auch der geistliche Frühling gekommen ist. Bald wird es ein Passa geben, das eine neue Weltordnung besiegelt. Jesus, das wahre Passalamm, das ein für alle Mal geschlachtet wird, wird damit alle, die dieses Opfer nehmen, nämlich für immer satt machen. So, und jetzt lässt Jesus, wo sich alle dann gelagert haben, sich diese spärliche Mahlzeit des kleinen Jungen geben. Dann dankt er seinem Vater dafür und zeigt dadurch auch, dass er wiederum, wie wir es schon davor gehört hatten, in einer völligen Übereinstimmung mit seinem Vater handelt. Und dann schickt er seine Kellner los, um die Gäste des wohl größten Restaurants aller Zeiten zu bedienen. Ich hab mir so die Frage gestellt, wie werden sich die Jünger so gefühlt haben, denn so 5 Brote und 2 Fische und eine Riesenmenge und jetzt geht man los. Wir lesen in anderen Evangelien, dass Jesus die Jünger losschickte. Interessant ist aber, dass Johannes hier sagt, Jesus teilt aus. Nun, das werden wohl seine Jünger getan haben, aber Johannes legt ja die Betonung, Jesus ist es. Jesus ist der Geber. Jesus ist, der diejenigen bedient, die zu Tisch sitzen. Und jetzt gehen sie so von Tischgruppe zu Tischgruppe. Sie teilen aus und teilen aus. Und es geht ihnen so wie einst die Witwe mit Elia, wo das Öl nicht weniger wurde, bis alle Krüge gefüllt waren. Und das Brot wird nicht weniger, Fisch wird nicht weniger. Sie gehen einmal rum, zweites Mal rum, bis sie sehen, alle sind vollständig satt. Bei dem Manna in der Wüste, es ist mir so beim Vergleichen aufgefallen, gab es einen Unterschied zu dieser Speisung. Das Manna, das fiel vom Himmel, was mussten die Juden machen? Sie mussten aus ihren Zelten raus und mussten sammeln. Ne? So Brocken für Brocken sammeln in ihren Behältern. Dann konnten sie es genießen. Wie war es hier? Sie sitzen zu Tisch und es wird ihnen gebracht. Und für mich war das so ein schönes Bild. Im Alten Testament bist du gefordert. Du musst was machen. Du musst dir, das Brot musst du schon selbst, du musst es sammeln. Und hier zeigt uns Jesus im Evangelium, es ist Jesus selbst, der dich sättigt. Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern hier ist er der Gastgeber. Er ist derjenige, der dich satt macht, ohne dass du was dazu tun kannst. Und alle wurden satt, Reiche, Arme, Männer, Frauen, Kinder, angesehen, nicht angesehen, alle, die anwesend waren, ohne Ansehen der Person. Und Jesus lässt daraufhin dann die restlichen Brotbrocken und den restlichen Fisch einsammeln. Da folgte er einer guten jüdischen Sitte, wo man eben das restliche Essen nicht verkommen lässt. Mit diesen Resten hat er noch einen viel wichtigeren Hinweis. Wie viel blieb nämlich übrig? Es wurde in Körbe gesammelt. 12 Körbe. 12 Körbe voll mit Resten. Zunächst mal müssen wir sehen, es war am Ende mehr als am Anfang. Und diese 12 Körbe, sie stehen für die 12 Stämme Israels. Und somit sagt er uns alle, die zu dem wahren Israel gehören, und auch alle, die damals zu dem irdischen Israel gehören, ich habe genug für euch. Ich bin euch genug. Es reicht für alle. Ich kann euch alle satt machen. Natürlich ging es Jesus dann auch wieder darum, geistlich satt machen. Jesus macht klar, dass wenn sich sein Volk um ihn schart und ihm glaubt, alle satt werden. Es ist für alle im Überfluss da. Und das betrifft sowohl das geistliche als auch das irdische Leben. Jesus sorgt wirklich vollumfänglich für diejenigen, die zu ihm kommen. Das ist eine Verheißung, die die Schrift oft wiederholt und die uns so schwer fällt zu realisieren. Und jetzt meine Frage an uns, an dich. Glaubst du, dass Jesus dich vollumfänglich satt machen möchte? Dass er dir nicht nur inneren Frieden und Versöhnung mit Gott schenkt, sondern auch irdisch dafür sorgt, dass du das bekommst, was gut für dich ist. Natürlich ist Jesus hier kein Goldesel, der dir alle deine Wünsche erfüllt, die dann wiederum dich von Jesus wegbringen würden, weil sie dich zu sehr vereinnahmen. Und da können wir uns sehr gut auch an Beispiele erinnern, wie die Begebenheit von Martha und Maria. Oder denken wir an Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere auch zufallen. Wenn wir merken, dass es in uns öde und leer ist, dann lasst uns alles stehen und liegen lassen und sinnbildlich zu Jesus an die andere Seite des Sees gehen. Er hält alles bereit, um dich, um uns nachhaltig satt zu machen. Unterbrechen wir unseren irdischen Hamsterradlauf und wenden wir uns dem Evangelium zu, dem Wort Gottes. Und wir werden satt. Wir kommen zu Jesus mit unseren erbärmlichen 5 Fischen, und zwar 5 Broten und 2 Fischen. Und wir bekennen ihm, dass diese uns niemals satt machen können. Wir bekennen ihm, dass er es ist, von dem wir alles bekommen. Dass er es ist, von dem alles kommt, der alles erhält. Und zu ihm ist alles hingeschaffen worden. Wir vertrauen uns ihm einfach ganz an, sind bereit, in seinen Werken zu wandeln und bitten ihn, den richtigen Blick für sein Handeln zu bekommen. Dann werden wir vollständig satt. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, die Verse 14 bis 15. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Eine schwere Lektion für die Juden damals. Ich lese nochmal die Verse. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesu erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder zurück auf den Berg, er allein. Als jetzt die Volksmenge realisiert, welch gewaltiges Wunder Jesus hier getan hat, werden sie euphorisch, begeistert. Sie erkennen, dass hier etwas Übernatürliches geschehen ist, etwas, was alles Vorangegangene übertrifft. Aber sie erkennen nur die irdische Seite. Und das wird in dem Ausdruck deutlich, dies muss der Prophet sein. Und dann könnte man weiter sagen, dies ist wohl der Prophet, der uns von der Herrschaft der Römer befreit. Das ging in ihren Köpfen vor. Das ist dieser Prophet, der uns Brot gibt, uns irdisch satt macht, unsere irdischen Bedürfnisse stellt, uns wieder zu dem werden lässt, was wir einmal waren, ein angesehenes Volk hier auf der Erde. Und wie schon erwähnt, stand ja das Fest der Juden bevor. Und sie gedachten ja an diesen herrlichen Auszug aus der Sklaverei Ägyptens, feierten den Auszug aus der Sklaverei, feierten aber nicht den Auszug aus der Sklaverei der Sünde. Dass sie von den Ägyptern befreit worden waren, das feierten sie. Und sie wünschten sich, gerade immer zu diesen Zeiten, wo sie dieses Fest feierten, wieder in einem Land zu wohnen, das von Milch und Honig überfließt. Aber sie verstanden nicht, dass sich diese Verheißung auf das himmlische Jerusalem bezieht. Niemals hat Gott das Ziel gehabt, ein Volk aus einer Sklaverei in ein besseres Land zu führen. Und letztendlich sterben sie dort genauso als in einem Land unter der Sklaverei und haben nicht das ewige Leben. Das war nie Gottes Ziel. Er wollte mit diesem Auszug aus Ägypten ihnen klar machen: Ich zeige euch etwas viel Größeres. Ich führe euch aus der Sklaverei der Sünde und bringe euch in das himmlische Jerusalem. Das haben weder sie noch die Jünger begriffen und verstanden. Jetzt wollten sie ihn zum König machen. Und gerade so das Fest der Juden, dieses Passa, das erweckte in ihnen auch so nationalistische Gefühle. Ja, sie waren jetzt so begeistert, sie wären bereit gewesen, Jesus hier zum König zu machen, ohne drüber nachzudenken, welche Konsequenzen das mit sich gebracht hätte. Es hätte einen Volksaufstand mit sich gebracht, es hätte Krieg bedeutet, Blutvergießen. Und wie wir das auch aus der Geschichte Israels kennen, aus der späteren Geschichte aus, letztendlich ist das geendet in der kompletten Zerstörung Jerusalems. Und Jesus entzieht sich ihnen. Hier hätte Jesus die Gelegenheit gehabt, wenn es sein Ziel gewesen wäre, ein irdischer König zu sein, hier hätte er die Gelegenheit gehabt. Hier wäre er zum Ziel gekommen, wenn das sein Ziel gewesen wäre. Aber wir wissen, Jesus kam, um aus der Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei des Gesetzes zu führen und nicht, um ein König auf dieser Erde zu werden. Jesus sagt zu Pilatus, das lesen wir in Johannes 18, 36, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Statt sich der Begeisterung des Volkes, in der Begeisterung des Volkes zu sonnen, zieht sich Jesus auf einen Hügel zurück, um im Gebet mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben. Und auch uns stellt sich heute die Frage: Wen siehst du in Jesus? Siehst du ihn als deinen König der ewigen himmlischen Welt? Oder hast du von Jesus ähnliche Erwartungen wie auch die Juden? Möchtest du, dass Jesus dir hier auf der Erde ein unbeschwertes Leben schenkt in einem Land, sinnbildlich, in dem Milch und Honig fließt? Wir dürfen, und das ist das Herrliche, über diesen Tellerrand hinausblicken, über diesen Tellerrand der vergänglichen Zeit, des vergänglichen Lebens und auf die Ewigkeit blicken. Und das ist aber auch nur durch Glauben möglich. Nur durch Glauben an das Brot des Lebens. Wenn wir Jesus im Glauben ergreifen, wenn wir uns von Jesus füllen lassen, wenn wir uns ihm wirklich anvertrauen, mit allem, was wir sind und haben, dann werden wir wirklich satt. Dann sind wir so zufrieden wie so ein Neugeborenes. Dem ist es ganz gleichgültig, ob gerade ein Ukraine-Krieg läuft, ob Corona sich wieder zurückmeldet. Er hat seine Muttermilch bekommen. Mehr braucht er nicht. Wunderbares Bild, und ich wünsche mir persönlich und uns auch, dass wir in gleicher Weise so satt werden an Jesus, an seinen Verheißungen, an seinem Evangelium, dass wir wissen, wenn für uns Situationen sind, wie für die Jünger hier, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen mit so einer Menge, heißt es, Jesus wusste, was er wollte. Jesus wusste, was er tun wollte. So ist es auch heute. Er weiß, was er tun will. Warum? Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist, von dem alles kommt, der alles erhält und zu dem hin alles geschaffen ist, bis in alle Ewigkeit. Amen.